Ja, herzlich willkommen. Endlich mal wieder zu einer neuen Ausgabe des Keep Calm and Learn On Podcasts. Und ich freue mich ganz doll, den Marc Wiedmann heute dabei zu haben. Grüß dich, Marc.
Hi Simon, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ich bin auf dich aufmerksam geworden. Wir kennen uns ja aus so früheren Zeiten, aus so Wissensmanagement-Kontexten teilweise noch. Und du hast angefangen, Dinge zu schreiben über Projektmanagement und künstliche Intelligenz. Das Wissensmanagement wird auch gerade ziemlich durcheinandergewirbelt durch die künstliche Intelligenz. Und da dachte ich mir, wenn da jemand sich schon mal strukturiert mit beschäftigt hat, dann können wir da mal ein bisschen tiefer eintauchen im Podcast. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, stell dich doch mal kurz vor, Marc, wer bist du? Was machst du? Und dann sprechen wir noch ein bisschen drüber, wie du zum Projektmanagement gekommen bist.
Okay, gerne. Ja, wer bin ich? Ich bin Vater von zwei Söhnen, nahezu erwachsenen Söhnen, und habe eine liebe Frau, wohne in der Nähe von Frankfurt am Main und bin hauptberuflich bei TCS, Tata Consultancy Services, als Transformation Director tätig. Bin aber gleichzeitig auch noch Inhaber von Acamo, was eine Beratungsfirma ist, die ich schon seit einigen Jahrzehnten auch parallel immer betreibe. Mache noch Fachgruppenleitertätigkeiten bei der GPM, und zwar in der Fachgruppe Next Generation Leadership. Das ist eine Arbeitsgruppe innerhalb der GPM, die sich vor allem mit Führung im Projekt beschäftigt. Und dieses Leadership-Thema ist natürlich immer eng verbunden mit neuen Entwicklungen. Und so bin ich dann auch zu der KI gekommen. Aber ich will nicht vorgreifen, aber du hast gerade angedeutet, wie es so ist. Und dann bin ich auch zusätzlich Assessor bei der GPM, was dann das Bild ein bisschen runder macht.
Tata, habe ich gelesen, ist ja ein Riesenkonzern, glaube indische Wurzel, ne? Über 1 Million Mitarbeiter. Wie hat sich da zu dem Konzern verschlagen?
Ja, eigentlich eine klassische Entwicklung. Ich bin damals gestartet bei CSC, damals noch CSC Plönske, vor ja, deutlich über 25 Jahren. Bin dort ins Consulting eingestiegen, habe für mich die verschiedenen Themen im Beschaffungsbereich und dann nachher auch die ganzen E-Commerce-Themen, sowohl E-Procurement als auch E-Sales und so weiter entwickelt und war dann relativ rasch in eine Projektmanagement-Rolle reingekommen. Und das war dann sozusagen der Einstiegspunkt, wo ich dann nachher zu T-Systems gewechselt bin, habe aber schon in beiden Firmen relativ hohen Offshore-Anteil an Kollegen in Projekten gehabt. Und dann war es einfach ein Zufall. Letztendlich hat ein Headhunter mich mal wieder wie immer bei meinen Stationen angesprochen und hat gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, für Tata zu arbeiten. Und ganz ehrlich gesagt, ich musste mich schon ein bisschen intensiver damit beschäftigen, um zu verstehen, um was es da überhaupt geht. Weil man kannte das zwar als Wettbewerber damals, aber nicht so von der Arbeitskultur und von sonstigen Themen her bekannt. Und so bin ich da hingekommen und bin jetzt seit 8 Jahren da.
Jetzt hast du gesagt, Beratung ursprünglich, dann hast du von IT gesprochen und Projektmanagement. Also hast du gleich direkt im Projektmanagement angefangen oder was ist dann Projektmanagement einfach Teil deiner Arbeit, in dem du Beratungsprojekte zum Beispiel hattest oder IT-Projekte?
Ja, also angefangen war es, wie angedeutet, so die Beschaffungsprozesse und dann auch ein bisschen E-Sales und E-Commerce letztendlich in Kombination und war dann aber, glaube ich, so, das ging gar nicht so lange, vielleicht 1, 2 Jahre maximal. Und dann war ich direkt Projektleiter im IT-Umfeld auch. Und da die Beratung natürlich immer in Kombination, weil man ja immer fachliche Beratung auch letztendlich immer mit hatte, beziehungsweise auch Domainberatung, ja, also in der Industrie, mit der Industriekompetenz.
Wie bist du dann schlussendlich dazu gekommen, dich jetzt mit KI zu beschäftigen? Ich meine, KI ist ein Thema, das gibt's, man könnte sagen, es gibt es seit Jahrzehnten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich seit 2022 rund um generative KI nochmal einen großen Boom. Also ist die KI so in das Projektmanagement reingeschwappt oder wie waren so die Anfänge, wo du dich damit beschäftigt hast?
Ja, also das erste Mal, wo ich mich mit KI im weiteren Sinne beschäftigt habe, war eigentlich, wo ich große Zahlenkolonnen in Excel hatte, wo ich dann immer mal wieder die Aufforderung hatte, wir müssen irgendwelche Besonderheiten in den ganzen riesen Zahlenkolonnen und den Sheets und so weiter zu entdecken. Also da habe ich dann versucht, verschiedenste Machine Learning Tools zu identifizieren, die wir dann verwendet hatten und auch eigene Lösungen sozusagen zu schaffen, dass man mit Bordmitteln erreichen kann. Das war so die erste interessante Begegnung mit der KI. Aber so richtig hast du vollkommen recht. Hat es eigentlich so geboomt mit ChatGPT, was dann so Anfang 23 bei mir so ankam. Also November 22 war ich noch nicht mit dabei, weil das war noch irgendwie zu nischig für mich damals. Aber in der Anwendung hat es tatsächlich schon mit 23 angefangen. Die ersten Anwendungsfälle, wie man so schön neudeutsch sagt, Use Cases im Projektmanagement zu überlegen, wo kann man es denn verwenden. Ja, das ist eigentlich ein stetiger Weg, weil es ist ein extrem aufwendiger Lernpfad auch, immer wieder die Anwendungsfälle richtig zu identifizieren und zu verwenden und technologisch umzusetzen, ist in der Regel gar nicht das große Problem. Es ist mehr wirklich die Investierung, die Governance dazu, die Richtlinien und so weiter.
Bevor wir richtig tief eintauchen, finde ich noch interessant, die GPM, Gesellschaft für Projektmanagement, ich glaube, die sitzt ja sogar hier bei uns in Nürnberg. Da hast du verschiedene Rollen. Wie bist du dazu gekommen? Hast du klassisch dort eine Projektmanager-Ausbildung gemacht oder wird sich dahin verschlagen? Und erzählst vielleicht noch ein bisschen, was du dort dann auch machst in den verschiedenen Gruppen?
Wie bin ich dazu gekommen? Ganz einfach. Ich war bei meinem ersten Arbeitgeber in den Projektmanagement-Rollen und mein erster Arbeitgeber hat sehr viel auf GPM geheißen gehabt damals und hat dann auch die Zertifizierungen unterstützt, die ich dann gemacht habe. Zuerst den Level B und dann nachher den Level A bei der GPM bzw. bei der IPMA auch gemacht. Und das war so interessant, dass ich gesagt habe, das ist ein interessanter Verein letztendlich, weil da auch der Erfahrungsaustausch, die branchenübergreifenden und aber auch branchenspezifischen Austausche immer stattfinden und auch gut funktionieren. Die Fachgruppe Führung in Projekten, die beschäftigt sich mit dem Thema Führung, wie der Name schon selber sagt. Und wir heißen Next Generation Leadership, weil wir sagen, Führung ist nicht breit genug. Es geht mehr als um die reine Führung, wie es der deutsche Begriff rübergibt. Und dort machen wir Fishbowl-Sessions, Online-Vorträge und aber auch wieder dieses Jahr zum 8. Mal ein Barcamp zum Thema Next Generation Leadership. Und das Thema können wir nachher mal noch anschneiden, aber das sind so Themen und Plattformen, die wie wir dort in der Fachgruppe machen. Und zum Weiteren bin ich in der Tätigkeit als Assessor für die GPM im Einsatz, um genau zu nehmen, die PM-Zert. Das ermöglicht die Personenzertifizierung von Projektmanagern. Also wenn sich Projektmanager zertifizieren lassen, dann werden sie von sogenannten Assessoren geprüft in Workshop-Simulationen, in Interviews, in schriftlichen Prüfungen. Und das mache ich, sagen wir, in meiner Freizeit noch.
Und wenn du Leadership sagst, dann ist es dann gemeint Leadership in Projekten oder generell Leadership, Führungskräfte, Management und Führungsrollen?
Das lässt sich nicht immer so trennen. In der Regel ist es natürlich schon projektfokussiert, aber wir stellen ja auch immer wieder fest, dass die Führung in Projekten nicht immer losgelöst ist von wirklichen Linien, Führungsaufgaben und andersrum genauso. Also dass man vielleicht gar nicht immer wirkliche Führungsmöglichkeiten hat in bestimmten Projektformen und Formaten, dass man das dementsprechend auch von beiden Seiten sehen muss. Aber ganz klar, der Fokus ist Projektmanagement.
Okay, dann tauchen wir mal ein. Also ich habe so ein bisschen die Beobachtung, dass viele Leute, die Projekte machen, das mit dem Projektmanagementprozessen aber gar nicht so formal nehmen. Ne? Also ich meine, die meisten machen schon einen Kickoff und es gibt irgendeine Art von Reporting und die Stakeholder werden mal betrachtet, mehr oder weniger. Wie weiter man nach hinten kommt, ne? So Projektdokumentation oder Lessons Learned schreiben ist dann schon vielleicht gar nicht mehr so, weil schon das nächste Projekt ansteht. Also bevor wir die KI vielleicht mal ins Spiel bringen, es hat ja die GPM oder auch die IPMA so ganz klassische Phasen. Wie würdest du sagen, so ein idealtypisches Projekt, wenn man es so machen, wie man es machen würde, wie man es machen sollte, wie läuft das ab? Was sind da so die typischen Phasen, die man sich vorstellen kann?
Ja, also Kernphasen sind, ob das jetzt IPMA oder PMI oder PRINCE2 oder sowas, sind sehr, sehr ähnlich, weil es ist ja kein Rocket Science und nicht sehr abweichend. Aber ich sage trotzdem mal, wie ist die IPMA und die GPM damit auch definiert. Zuerst mal beginnt man mit der Initialisierung, also man guckt sich Projektziele an, man analysiert das Umfeld und schaut auch, ist es wirklich ein würdiges Projekt, das durchzuführen? Ist es sinnvoll? Die nächste Stufe ist dann die Definitionsphase. Das heißt, man erstellt den Projektauftrag, spricht den mit dem Projektauftraggeber auch ab, lässt den idealerweise unterzeichnen, macht daraufhin eine detaillierte Planung inklusive einer Projektstruktur. Also man teilt ein, welche Arbeitspakete, welche Aufgabengebiete, welche Teilaufgaben gibt es und wie hängen die vielleicht auch schon miteinander zusammen? Das ist dann in der Definitionsphase. Die nächste Phase, die Planung, das ist genau das, wo dann die Abhängigkeiten noch stärker rauskommen in Form von Projektplänen, wo man dann Zeit, Kosten und Ressourcen auch berücksichtigt, aber auch Risikomanagement dann vermehrt treibt und die Qualitätsplanung. Letztendlich ist die dritte Planungsphase oft auch ein Thema, wo man sagt, ob es jetzt agil oder Wasserfall ist, sehr ähnlich, nur dass es halt auf unterschiedliche, sagen wir mal, Weisen angegangen wird. Ja? Und dann die Umsetzung, also das heißt dann für den Projektmanager die Überwachung und die Steuerung vom Projekt, das ist dann die vierte Phase, die geht dann rein und da guckt man dann immer, wie ist der Fortschritt des Projektes, vergleicht das. Ich glaube, das kennt jeder so, also dieses typische Management im agilen Umfeld dann, was der Scrum Master dann oft begleitet in Richtung Impediments beseitigen, also solche Themen auch letztendlich mit umbetreiben. Und dann das, was du gerade angesprochen hast, der Abschluss, nämlich die Lessons Learned zu machen, ist ein ganz wichtiger Prozess, weil man lernt nicht nur für die Organisation damit, dass also die Organisation zukünftig solche Fehler ausschließen kann, sondern auch selber. Und ich glaube, das wird wird noch zu wenig wertgeschätzt. Und das Problem ist oft, dass das in der Planungsphase vergessen wurde oder in der Definitionsphase, dass man sowas machen sollte und da auch vielleicht ein paar Tage Budget dafür braucht. Ja. Und letztendlich in der Abschlussphase, der wichtigste Teil ist sicherlich die Abnahme durch den Auftraggeber, dass man dann offiziell einen richtigen Schluss hinkriegt ans Projekt und dann auch übergeben kann. Das sind so mal die 5 typischen Phasen, die in jeder Projektmanagement-Disziplin so auch vorkommen.
Du hast ja vorhin schon so ein paar Fachbegriffe gesagt, wie das dann bei GPM, IPMA ist. Irgendwie von Leveln hast du gesprochen, von Zertifizierung. Also vielleicht gibst du uns da nochmal so einen kleinen Überblick. Womit fängt man typischerweise an? Was sind so die Steigerungsformen, wenn man dann fortgeschritten ist? Wie muss man sich das vorstellen?
Die IPMA, die ist von Level D bis Level A aufwärts sozusagen mit den Zertifizierungen und auch mit den Qualifizierungen letztendlich in Kombination vertreten. Level D ist der Einsteiger, das ist derjenige, der noch gar keine Projektmanagement-Erfahrung braucht, der einfach lernt, der vielleicht irgendwo Teammitglied ist oder ein Arbeitspaket verantwortlicher ist und sozusagen das in der Qualifizierung und Zertifizierung dann auch nachweist. Und der interessante Teil, und das ist auch das, was ich als Mehrwert bei der IPMA sehe, ist einfach der zusätzlicher Aspekt, neben den ganzen Methodiken, die man ja überall lernen kann, auch im Internet dementsprechend viel liest drüber, sind die verhaltensbezogenen Aspekte und kontextuellen Aspekte. Das heißt also wirklich, wie sieht die zwischenmenschlichen Themen aus, wie sieht auch alles neben der Methodik letztendlich aus und das auch mit zu beschreiben, mit zu lernen, mit zu reflektieren, das ist der große Mehrwert letztendlich an dem Ansatz, den die IPMA letztendlich vorgibt. Ja. Und man kann sich da alles aussuchen und das heißt auch nicht, dass unbedingt ein Level A zwangsläufig mehrwertig oder höherwertig ist, sondern er nimmt bewusst andere Aufgaben in der Regel auch wahr. Das heißt, er kann zum Beispiel eher Programme oder Portfolios machen, im Gegensatz vielleicht zu einem Senior Project Manager, der auf Level B ist, der ein einzelnes Vorhaben, auch letztendlich sehr großes Vorhaben auch steuert. Das können auch hunderte Millionen sein, wenn es ein dementsprechendes komplexes Projekt ist und muss dann nicht zwangsläufig ein höher oder niedriger gestelltes Thema sein. Da muss man halt genau darauf achten, aus welcher Domäne also kommt das und wie sieht es aus.
Wie aufwendig muss man sich das vorstellen? Also ist das sowas, ich glaube jetzt nicht, das ist nur was eine Stunde Webinar, sondern es ist deutlich länger, aber es ist eher wie ein berufsbegleitendes Studium oder wie viel Zeit muss man investieren, um auf die verschiedenen Level zu kommen?
Also so die meisten Kurse, was ich so höre, sind so um die 6 Monate rum. Das heißt also, es ist wirklich ein Wochenendlernen auch mit dabei angesagt. Es ist über die mehreren Monate hinweg auch in der Regel Präsenz mit angesagt. Es gibt auch Online-Kurse natürlich, aber die dann auch wirklich längere Kurse sind. Und insgesamt sind es, glaube ich, zwischen 12 und 15 Tage, je nachdem, welcher Level angestrebt wird, was sozusagen eine gemeinschaftliche Veranstaltung ist. Und der Rest ist dann Selbststudium auch, das man sich aneignen muss und Reflexion und Report schreiben. Also man soll auch anhand eines Reports, eines Projektreports sozusagen reflektieren, was habe ich jetzt wieso wie gemacht und was lerne ich draus. Und das wird von vielen Kolleginnen und Kollegen bestätigt, dass es die meiste Reflexion letztendlich auch bringt, wenn man das sehr intensiv macht und dann auch anhand zum Beispiel eines der letzten Projekte auch durchführt.
Sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Fundament, dass wir uns mal so ein bisschen hineinstürzen können, welche Rolle denn jetzt die KI in so einem Projekt spielen kann. Meine Beobachtung ist, dass viele Leute sich der KI so nähern, wie man sich vielleicht früher Google genähert hat. Ne? Die kommt in Gewand von so einem Chatbot daher, sei es der Copilot oder ChatGPT oder Claude. Mhm. Und die Menschen haben so eine Art Sparringspartner an der Seite, den sie Dinge fragen können. Könnte man sich jetzt vorstellen, in einem Projekt könnte es der Projektleiter sein oder die Mitglieder des Projektteams oder vielleicht die Stakeholder. Nächste Stufe könnte es sein, die KI ist ein Teammitglied und arbeitet da irgendwie geartet autonom mit. Ne, letztes Jahr war so das Thema agentische KI ein großes Thema gewesen. Mhm. Vielleicht gibt es uns erstmal so einen High-Level-Überblick, ob es in der Disziplin Projektmanagement schon irgendwie eine Art von Raster oder Framework gibt, wie man so einordnen kann, an welchen Stellen überhaupt KI eingesetzt wird.
Ja, also ich habe verschiedenste Studien, kann man vielleicht nicht sagen, aber Umfragen gesehen, wo mal gefragt wurde, machen Sie als Projektleiterin oder Leiter mit KI schon bereits was in Ihren Projekten? Und dann haben dann 80% der Projektleiter das bestätigt. Das heißt, es wäre, wenn man diesen Studien und Umfragen glauben darf, einen deutlich höheren Anteil als so in der Normalbevölkerung, was ich aber auch glaube, was ich auch nachvollziehen kann. Du hast, glaube ich, schon die ganze Bandbreite aufgezeigt. Also von dem Sparing-Partner, von demjenigen, der mir über die Chat-Funktionalität irgendwas beisteuert. Das ist sicherlich einfache Anwendungsfälle wie, hilf mir mal beim Projektstrukturplan aufarbeiten. Also welche Bestandteile brauche ich denn in meinem Projekt? Was muss ich berücksichtigen? Welche Arbeitspakete muss ich machen? Bis hin zu Ich habe die und die folgende Problemsituation. Die zwei Kollegen sind sich nicht einig. Was könnte ich denn da tun? Wie gehe ich denn da vor? Das sind unterschiedlichste Anwendungsfälle, die bereits mit dem System funktionieren. Weiterzudenken, das ist die große Herausforderung. Und ich glaube, das macht auch den Reiz aus, vor allem gerade zum Beispiel für uns in der Fachgruppe, zu sagen, okay, das mit dem Chatten ist ja in Ordnung, aber das ist immer so eine Sache, da entscheidet grundsätzlich der Mensch, da macht grundsätzlich der Mensch den Impuls und trifft auch die letztendliche Richtlinie und definiert die Richtlinie. Und aber wenn wir die neuen Technologien, die du ja gesagt hast, schon letztes Jahr da waren die Agenten und der autonomen Agenten, angucken, da ist es nicht mehr so zwangsläufig gegeben. Da kann es schon sein, dass die Agenten autonom entscheiden, zumindest bis zu einem bestimmten Threshold, die auch bestimmte Regularien gekriegt haben, wo sind die Borderlines und so weiter, aber ansonsten doch schon autonom auch entscheiden. Ich denke, ich habe das auch jetzt gesehen gehabt mit agentischen Systemen, wenn man zum Beispiel einen Clawbot oder sowas sieht, der komplett völlig frei agieren kann, der auch keine fest hinterlegten Workflows hat. Das ist nochmal die nächste Dimension, wo man dann sagen muss, da kommen so viele Baustellen auf in Governance, in Richtlinien, in Überlegungen, wie kann ich den letztendlich bei mir integrieren in meine Abläufe rein, wie eigentlich ein unabhängiger Mitarbeiter, der halt auch eine Rollenbeschreibung hat, der auch einen Mail-Account hat, der einen eigenen Kalender hat, der was auch immer hat. Das ist, glaube ich, dann die Kür letztendlich, den als vollwertiges Teammitglied oder sie als vollwertiges Teammitglied. Man ist sich ja nie so richtig sicher, was ist denn die KI letztendlich, die da so
ist. Ja, sie ist, genau.
Und das sind sicherlich große und breite, interessante Herausforderungen, die uns allen bevorstehen. Ja.
Und wie siehst du da mit deinem Expertenblick in die Praxis, sozusagen, wo stehen wir da heute, wenn ich mich mal oute? So, ich mache ja auch viel Projekte. Bei mir ist das wirklich tatsächlich noch sehr stark dadurch geprägt, dass ich sozusagen immer zu der KI hingehen muss und die was fragen muss. Ne? Ich muss dran denken, hilf mir mal, den Workshop vorzubereiten oder den Projektplan zu erstellen oder was könnten für Risiken dort lauern. Ne? Und ich muss immer hingehen und muss sozusagen die Systeme, bei mir ist das hauptsächlich der Copilot oder eben Claude, muss die sozusagen anstupsen, dass sie mir was liefern. Man merkt dann auch, dass die nicht meine ganze Historie kennen, ne? Was für Projekte habe ich in der Vergangenheit schon mal gemacht oder meinen ganzen E-Mail-Verlauf oder meinen Kalender. Also da könnte man sich ja viel vorstellen. Ne? Und du hast jetzt, glaube ich, mit so Agenten wie dem Claude-Bot oder eben man chattet mit so einem Ding so eine gewisse Zeitleiste aufgemacht oder eine Bandbreite aufgemacht. Wo stehen wir denn in der Praxis da heute? Also was ist so wirklich die State-of-the-Art KI-Einsatz im Projektmanagement?
Also nicht was ist State-of-the-Art, sondern was ist die tatsächliche Anwendung, würde ich mal kurz sagen. Die tatsächliche Anwendung, ich hatte vor kurzem einen Workshop in Frankfurt mit 20 Projektleitern, wo wir untersucht haben, wie sieht denn ein Canvas aus für Future Leadership mit kombinierten Teammitgliedern, also Hybrid Intelligence Leadership. Das heißt, ich habe sowohl Menschen als auch KI mit im Boot, die in unterschiedlichen Rollen mit eigenen Verantwortlichkeiten auch arbeiten. Und da haben wir mal erfragt bei den 20 Projektleitern, wo steht ihr denn auf Stufe 1, 2, 3 oder 4? Und die Stufe 1 ist einfach, ich mache Chat. Ja. 2, ich nutze schon teilweise Agenten, aber klar mit festen Workflows, mit festen Bandbreiten. Und 4 ist das komplett autonome Teammitglied, das schon richtig mitarbeitet und auch gleichberechtigt letztendlich da ist. Und die Kolleginnen und Kollegen haben angegeben, sie stehen so bei, ich sage jetzt mal, 1,75 bis 2. Ja, also so ganz 1 pur gab es nicht mehr. Aber es gab schon die paar ersten Ansätze, dass auch 2, 3 Kollegen dabei waren, die schon intensiv Agenten nähern. Wenn man dann allerdings hinter die Kulissen geblickt hat, dann waren es tatsächlich die Agenten, die noch, ja, sagen wir mal, klassische Workflows waren mit angebundenen LLMs. Ja, da ist natürlich immer noch ein gewisses Korsett da. So die Stufe, die man jetzt ganz im anderen sieht, also dass man sagt, KI als Betriebssystem oder als komplett umfängliches System, der KI-Agent selber sich seine Skills auch erweitert, wo der KI-Agent selber auch über Prozesse entscheidet, die vielleicht neu hinzuzukommen sind oder der auch die Reihenfolge dementsprechend definiert, da war keiner von den Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Das dauert also sicherlich noch ein bisschen, da sind wir noch unsere Zeit hinterher. Aber das zeigt auch, dass wir zukünftig sicherlich sehr viel mit den Leadership-Themen da auch noch zu tun haben werden. Sobald wir plötzlich von 2 auf 3 oder von 3 auf 4 da springen, da wird es ganz viel neue Struktur und Diskussion und was auch immer zu geben haben. Und genau das haben wir sozusagen neutral durchgesprochen, analysiert und gearbeitet, richtig klassisch an Metabel anwenden, passt zum KI-Zeitalter nicht vielleicht unbedingt dazu. Aber genau das haben wir simuliert und dann haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, das müssen wir in unseren Firmen auch machen, damit wir für die nächste Stufe der KI auch bereit sind, um ein Unternehmen. Also das festzulegen und auch zu diskutieren und zu entscheiden letztendlich, wie weit und wie wo wollen wir hingehen mit der KI.
Und das heißt quasi, wenn man jetzt mal so schaut, wie so ein Team in einem Projekt zusammenarbeitet, also das heißt jetzt, man sitzt im Besprechungsraum, diskutiert Dinge, plant Dinge, spricht über Probleme oder dann halt virtuell, man hat ein Teams oder ein Slack oder Discord oder was auch immer die Plattform ist. Mhm. Da ist es noch so, dass dort die KI noch nirgendwo in Erscheinung tritt, sozusagen als eigenständiger Akteur, sondern jeder, jetzt hast du den Projektleiter genannt oder die Projektmitarbeitenden haben sozusagen vielleicht ihre KI an der Seite, aber man kann sich auch gegenseitig gar nicht reinschauen, was empfiehlt denn die eine KI der einen Person oder der anderen. Das ist sozusagen noch in so 1:1 Beziehungen verborgen, so wie ich es raushöre.
In der Mehrzahl der Fälle, ja. Es gab Kolleginnen, das waren interessanterweise zwei Frauen, die ganz bewusst schon im nächsten Stufe waren, nämlich auf der Stufe 3 sozusagen ankommen. Und die haben schon gemeinsame Agenten gehabt, die sozusagen teamübergreifend auch letztendlich oder teamweit, so rum, nicht übergreifend, sondern teamweit auch gemeinschaftlich das die gleichen Prozesse abgedeckt haben, wo dann jeder sich sozusagen auch an den Agenten kümmern kann. Aber das ist in vielen Firmen aufgrund der IT-Richtlinie noch gar nicht implementiert, dass dann dort Agenten vorhanden sind, die sozusagen für mehrere Kollegen gleichzeitig da sind und einer ausarbeiten kann. Das ist in der Regel sind es kleinere Firmen, die das derzeit noch flexibler und die KI-Speed letztendlich auch implementieren können.
Ja, eigentlich so wie Suchmaschine früher, ne? Ich war mit meiner Suchmaschine und meinen Suchergebnissen und du mit deiner. Und es gibt erstmal keine Ebene, wo man das vergemeinschaften kann.
Genau. Also da ist das Wissensmanagement, und das bringt dich ja wieder zurück zu deinem Co-Learn, sehr, sehr wichtig, dass man sagt, okay, das ist ein riesiges Wissen, was sich da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die letzten, sagen wir mal 2 bis 3 Jahre angeeignet haben, aber sie teilen es noch zu wenig, weil die Unternehmen in der Regel die Plattform noch nicht dafür hergeben. Also es gibt keine Möglichkeit, dementsprechend diese Dinge auch zu teilen, weil das Unternehmen dann befürchtet, dass vielleicht einer das missbrauchen kann oder nicht dementsprechend richtig ansetzen kann. Da ist also sehr viel mehr Offenheit auch in den Unternehmen erforderlich, dass das funktioniert.
Also bis in die Praxis, auch deine Praxis eintauchen. Ich finde immer ganz spannend, wenn man so in den Medien liest, da wird natürlich alles total überzeichnet auch, ne? So im Sinne von KI nimmt uns die ganze Arbeit weg und wird man dann überhaupt noch Rolle XY brauchen? So, wenn man dann in die Studienlage schaut, da sieht es dann schon ein bisschen nüchterner aus, ne? Jetzt sind so ein paar Werke rausgekommen, ne? Da spricht man so irgendwas zwischen 4% und 10% Produktivitätsgewinn, je nach Rolle. Wenn du mal schaust, wo du jetzt in deiner Projektmanagement arbeitest, heißt als Projektleiter oder als Projektmitarbeiter, so Use Cases hast, wo du sagst, das würde ich auf keinen Fall mehr missen wollen. Also das spart mir so viel Zeit oder das macht mich so viel kreativer oder es wird so viel besser. Was sind denn da so die 2, 3, 4 Use Cases, die dir sofort in den Kopf kommen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was, was hier ist, um zu bleiben?
Ein Use Case, den ich in der Praxis nur im geschützten Raum im Umfeld, also das heißt innerhalb der GPM anwenden konnte bisher, weil das einfach von den Richtlinien her anders ist, ist zum Beispiel das Thema Konfliktgespräche, also die Mediation von Konfliktgesprächen. Das haben wir im Barcamp, das war glaube ich Anfang 2004 oder Mitte 2024 mal simuliert. Da haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt ein Konfliktgespräch und wollen das von der KI unterstützen lassen. Damals war es noch ChatGPT, das müsste 3 gewesen sein, mit dem Voice Agent, der noch nicht so richtig funktioniert hatte. Mhm. Man konnte zwar einsprechen, aber die Ausgabe war noch nicht dementsprechend so weit. Und wenn man sich das überlegt, das ist erst so kurze Zeit her. Und das war beeindruckend, was damals diese KI letztendlich für gute Ratschläge gab und für perfekt wissenschaftlich fundierte, sagen wir mal, Methodik angewendet hat, um diese Konfliktmoderation zu machen. Ich habe nämlich extra im Nachhinein das Transkript nochmal analysiert, welche methodischen Elemente sind da wahrscheinlich dabei, bezüglich Verhandlungsführung, bezüglich Konfliktberatung, kollegiale Beratung und so weiter. Und es war echt beeindruckend. Da habe ich gedacht, das kann ein Mensch gar nicht immer alles berücksichtigen. Ja. Und wir waren damals echt so begeistert davon, dass wir gesagt haben, wir würden das sofort verwenden in der Praxis, wenn das im Unternehmen auch verfügbar wäre als vertrauenswürdige Plattform und das dementsprechend auch zu machen. Das ist zum Beispiel ein Use Case, wo ich sage, wenn ich jetzt im kleineren Kreis wäre, ohne einen großen Konzern im Hintergrund, dann wäre das ein Element, was ich sofort nutzen würde.
Und warum ist es nicht verfügbar? Ich meine, sowas wie, die Firmen setzen doch ChatGPT ein oder setzen Microsoft Copilot ein, der auch einen Voice-Modus hat. Also ist das dann deaktiviert in den Firmen?
Ja, da erlebe ich Unterschiedliches. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir gar nicht, klar kannst du die Voice reinsprechen und dann kommt auch in der Regel eine direkte Antwort raus, aber so einen direkten Facilitator-Mode, da gibt es bei uns ein Plugin zum Beispiel in Copilot, wo man einen Facilitator in Teams-Meeting machen kann, der gibt auch schöne Zusammenfassungen oder auch mal den einen oder anderen Ratschlag, aber so dieses komplett Freie als Mitredender, Mitbeteiligter in der Diskussion, das geht ja mit diesen Bordmitteln leider derzeit noch nicht ist mir zumindest nicht bekannt, wie das geht. Wenn das jemand kann, sofort mir einfach schreiben, ich bin dankbarer Abnehmer dafür, aber das so als Beteiligter im Gespräch, das kenne ich nur mit diesen freien Plattformen, die da so ohne Probleme das auch machen können.
Voice-Modus natürlich auch schon advanced, ne? Am Ende auch noch Video-Avatare. Wenn du vielleicht noch an Use-Cases denkst, wo das klassische Interface quasi der Text ist, Text-Chat, was sind da Dinge, wo du sagst, die möchtest du nicht mehr missen?
Also so ganz einfache Dinge wie, ich will mal für mich alleine, ohne das Kernteam gleich belästigen zu müssen, mal drüber nachzudenken, wie sieht ein PSP aus? Also wie sieht der Projektstrukturplan aus? Oder was sind denn für Risiken da? Oder sind die Risiken, die das Team identifiziert hat, denn realistisch von der Eintrittswahrscheinlichkeit berechnet? Also einfach mal eine große Search-Suche machen lassen von der KI. Was sind denn so branchentypische Eintrittswahrscheinlichkeiten für das oder jenes Risiko? Oder was sind da für Risikowerte zu denken? Wie kann man die am besten berechnen? Also solche Themen, wo ich früher schlichtweg großteils auch aufs Kernteam angewiesen war, das mal alleine vorab zu arbeiten und dann reinzubringen ins Kernteam. Also hatte ich auch schon sehr gute Erfahrungen damit, weil die Menschen neigen dazu ja, jemanden, der im Raum ist, nicht unbedingt zu kritisieren, aber wenn sie wissen, das hat die KI ausgearbeitet, da kann ich super kritisieren, dann kritisiere ich auch mal gerne. Ja. Und da kommen halt viel intensivere Diskussionen zusammen, wenn ich solche Sachen vorab mal einfach einschleudere und dann auch letztendlich mit beisteuere in das Team rein. Und das Team ist deshalb nicht weniger, wie will ich mich ausdrücken, weniger belastet, sondern einfach die Qualität geht hoch, die Interaktion geht hoch und vielleicht ein bisschen die Qualität, weil einfach mehr gechallenged wird, sowohl von der KI-Seite her als auch von der Menschenseite her.
In vielen Projekten gibt es ja viele Treffen, wo Dinge besprochen werden muss, Fortschritt, Entscheidungen getroffen, Informationen weitergegeben. Da gibt es Sure-Fix und Weeklies und Dailies, die ja jetzt nach der Pandemie, zumindest jetzt so in meinem Umfeld, überwiegend virtuell stattfinden. Und klar, die Leute saßen früher im Besprechungsraum mit einem Notizbuch, haben sich alles aufgeschrieben, dann hat man irgendwie angefangen mit, was weiß ich, OneNote oder Obsidian, das jeder macht sich seine Notizen oder einer schreibt Zentralprotokoll. Und das kann man natürlich heute auch, wie du sagst, mit so Tools wie Facilitator durch KI machen lassen, transkribieren, zusammenfassen, auswerten. Was ich da immer merke, das war früher schon vor KI, ich habe mir irgendwie in einer Woche Notizen gemacht zu einem Termin und dann steht er schon fix die nächste Woche an und ich tue mir schon schwer, mich an Details aus der letzten Woche zu erinnern, geschweige denn, was vielleicht irgendwie 3 oder 4 Wochen her ist. Und da wäre es jetzt ja eigentlich schön, wenn man so eine Art Projektbibliothekar als KI hätte, der sich so alle Meetings merkt und alles, was besprochen worden ist, und wenn neue Projektmitglieder in ein Projekt reinkommen, könnte der die onboarden und könnte ihnen die wichtigsten Entscheidungen mitgeben. Also ist das so, was ich jetzt so ein bisschen zeichne, ist das Raumschiff Enterprise oder wird über solche Ansätze auch nachgedacht?
Nee, ich glaube, die sind auch schon Realität. Also bei mir im ehrenamtlichen Teil von meiner Tätigkeit ist es schon Realität. Also wir zeichnen unsere Meetings alle auf, transkribieren die, bereiten die auch auf in der Form, dass wir einfach an Copilot oder an Claude drüber laufen lassen. Was ist denn sozusagen zu berücksichtigen für die Agenda beim nächsten Mal? Was waren denn die Outcomes und solche Dinge? Ich habe auch schon Prompts zur Verfügung gestellt als Custom GPTs bei ChatGPT in Public, also nur nach meinem Namen suchen, wo dann auch ganz interessante zusätzliche Aspekte gibt. Es Teamwiderstände, sind versteckte Aspekte, die nicht geäußert wurden, die aber da sind. Interessanterweise, obwohl es niemand zwischen den Zeilen lesen kann, die KI schafft es doch irgendwie.
Das herauszufinden, ja.
Ja, genau. Also da gibt es extrem viele sehr hilfreiche Anwendungen und ich habe das für mich selber in meiner Arbeit noch gemacht, in meinem Clawbot zum Beispiel. Da kann ich über ein Tool, ein Online-Tool, das letztendlich die Meeting dort transkribiert, automatisch dann nachher meinen Clawbot anfragen. Du, was muss ich denn beim nächsten Meeting berücksichtigen? Was muss ich denn nachbereiten? Und dann denkt er das für mich durch. Nach meinen vordefinierten Überlegungen. War das ein Sparring-Meeting? War das ein Strategie-Meeting? War das ein was auch immer-Meeting? Und das ist super spannend zu sehen, was die KI da so selbstständig letztendlich auch mit entscheiden und empfehlen kann. Und meistens, genau das, was du gesagt hast, die KI kann sich an die letzten drei Meetings mit dem Lars Thompson oder mit wem auch immer erinnern. Das ist einfach beyond des Menschlichen. Also das muss man wirklich so sagen. Also ein Mensch könnte das nicht mehr in der Vielfalt oder zumindest wir in unserem Alter oder in meinem Alter nicht mehr. Ja. Vielleicht war das in jüngeren Jahren auch noch anders, aber das ist schon ein Mehrwert, der da generiert wird, der ist beeindruckend.
Du hast ein bisschen über die Sachen gesprochen, die funktionieren, so mit Hinblick auf Do's und Don'ts. Bestimmt gibt es vielleicht auch Sachen, die man vielleicht ausprobiert hat, die nicht funktionieren oder wo du sagen würdest, das sollte man auf keinen Fall machen. Was fällt dir da so ein?
Do's und Don'ts. Ja, da möchte ich nochmal kurz zurückkommen auf den Workshop, den ich vorher angesprochen habe mit den Projektleitern und Projektleitern. Da haben wir im Prinzip den kompletten 2,5 Stunden, oder es waren 2 Workshops, um genau zu sein, 2x2,5 Stunden, den von mir entwickelten Future Leadership Canvas durchgesprochen, wo wir also gesagt haben, okay, wie gehen wir denn die verschiedensten Themen an, wenn denn hybride Führung auch notwendig ist. Und ich bringe das jetzt auf den Führungsbegriff, auch wenn es nachher sehr IT-technisch vielleicht sein kann. Also wie sehen die Rollen zwischen Mensch und KI aus? Wie sieht eine Entscheidungskaskade aus, wenn die KI dementsprechend was vorbringt? Und da muss man schon wirklich sehr drauf achten, dass man das vorab mal durchdekliniert und überlegt hat, wie hätte ich es denn gerne? Und dann muss ich es entweder meinem Clawbot oder ich muss es meinem Copilot-System im Unternehmen klar sagen, so und so darf das System entscheiden und mitarbeiten, aber nicht beyond this, wo dann dementsprechend der Mensch letztendlich noch ran muss. Ob das jetzt klassische, ich sage es mal was Trophes, Ausschreibungsvolumina sind oder Prinzipien sind, dass keine Empfehlungen bezüglich Einstellungen oder sonst etwas durch die KI gemacht werden dürfen, sondern nur immer Vorschläge. Solche Dinge müssen dann da auch mit beschrieben werden. Was sind Downs? Man muss auch immer aufpassen, dass man der KI immer noch misstraut. Die Halluzinationen sind da. Das kennt jeder aus dem normalen Chatten, das man so kennt und dass da immer mal wieder was sich entwickelt. Wobei es ist deutlich besser geworden. Man darf natürlich keine Daten teilen, die man nicht sowieso teilen würde in diese Umgebungen rein. Also immer im Prinzip in den geschützten Umgebungen zu sein. Die Lernfunktion deaktivieren in den Abos, die das auch erlauben. Das sind so eigentlich die typischen Downs, die ich da auch sehen würde. Und dann muss man halt gucken, wie weit gehen wir. Macht er nur die Info-Zuarbeit? Darf er Entwürfe erstellen und Review machen? Oder darf er schon die Routine-Kommunikation machen? Oder ist es komplett eigenständig? Also darf der komplett separat agieren und darf selber Leute anschreiben, mailen, was auch immer? Das muss man einfach alles individuell auch im schlimmsten Fall pro Projekt, im besten Fall pro Unternehmen definieren. Auch gesellschaftlich müssen wir da natürlich auch definieren. Und da haben wir zum Beispiel auch so einen kleinen Hackathon auf die verschiedenen KIs gemacht in den Workshops. Das heißt, wir haben mal gechallenged, welche KI lässt denn zu, wenn wir sagen, ich brauche ein beschönigendes Mail, dass das nicht rauskommt, was ich hier verbockt habe als Projektleiter. Oder ich muss hier irgendwie eine Mitarbeiterbeurteilung dementsprechend machen. Und wir haben dann geguckt, welche KI-Tools kriegen wir dann überlistet, welche spucken das aus und welche spucken es nicht aus. Und da hat sich so ein richtig kleiner Wettkampf entwickelt und Ehrgeiz. Und war echt spannend zu sehen, dass diese Governance, die von den Systemprompts, von den großen KIs kommt, nicht ausreichend ist für unsere Unternehmensanwendungen im Projektmanagement-Umfeld.
Vor einigen Monaten ist mal auf dem Harvard Business Review ein Artikel, hat ein bisschen die Runde gemacht mit dem Konzept von AI-Slop. Slop ist quasi so, man könnte sagen, könnte man mit Schrott übersetzen oder so. Ne? Mhm. Und der Problematik, dass halt jetzt ganz viele Leute mit KI arbeiten, die natürlich da ganz viel Output produzieren kann in sehr kurzer Zeit und das dann in ihren Prozessketten quasi an die nächste Stufe weiterreichen und da erstmal validiert werden muss, ob das überhaupt taugt, ob das funktioniert, ob das sinnvoll ist und gegebenenfalls muss es wieder zurückgegeben werden. Hat man mit so Sachen so auch Probleme im Projektmanagement, kann ich mir vorstellen, dass Leute jetzt anfangen, Projektartefakte oder Softwarecode oder Designs oder Präsentationen mit KI machen und dann hat man ganz viel Nacharbeit, um das sozusagen wieder zu vermenschlichen oder richtig zu stellen.
Ja, ich glaube, das kennt jeder, dass er die Summarize-Funktion von Copilot in den Mails liebt, weil er sagt, das ist ein viel zu ausführliches Mail für diesen Inhalt, das brauche ich gar nicht so viel. Ich muss jetzt mal zusammenfassen, was eigentlich der Sender mir sagen wollte. Das ist der einfachste Teil von Slop, glaube ich. Nee, es ist tatsächlich so, also es ist ja immer die Devise viel verbreitet, aber nicht alle befolgen es. Zuerst die HI, die Human Intelligence einzusetzen, dann die KI und dann nochmals die HI. Ja. Ich beobachte zum Beispiel bei meinen Söhnen, sie zu überzeugen, zuerst die HI einzusetzen und dann erst die KI. Das ist der schwierigste Prozesspfad. Der hintere, das sehen sie ein, dass man, wenn die KI eingesetzt ist, wenn man die HI drüber gucken lassen muss. Das verstehen sie, aber den ersten Teil, der liegt der jüngeren Generation, glaube ich, nicht ganz so nahe. So ist zuerst mal die eigenen Überlegungen zu machen, die ganz offensichtlichen Dinge. Du hast es auch vorher mal angesprochen. Meine KI kennt vielleicht noch nicht meine Projekte vor der KI-Zeit, ja, und kann dir noch nicht nur ihre Erfahrungswerte daraus ableiten. Wenn du das aber denen mitgibst, du, ich habe schon bereits Wissensmanagement 2012 bei der Firma X gemacht und da haben wir das und das gelernt und speicherst das sozusagen oder sprichst es der KI einfach mal rein als Basis und dann kann die, wenn sie gut ist, vielleicht auf ein paar alte Projektdokumente von dir zurückgreifen und es dann nachher auch mitnehmen in die Beantwortung. Dann ist es was ganz anderes, als wenn ich von vornherein sage, mach mal eine Analyse, wie man Wissensmanagement in der Firma X machen kann. Ja.
Also so Human in the Loop, nicht nur am Ende des Loops, sondern vor allen Dingen auch am Anfang des Loops.
Ganz genau. Das ist, glaube ich, da, wo die Qualität dann dementsprechend exponentiell hochgehen kann, wenn man das wirklich vorher mal macht. Und ich sehe das bei vielen, ja auch Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei anderen privaten Themen, wo dann die Leute einfach direkt in die KI gehen, oft der Fall, dass es versäumt wird.
Jetzt haben wir viel über Vergangenheit und Status quo gesprochen. Jetzt tun wir so Richtung Ende hin vielleicht auch nochmal ein bisschen in die Glaskugel gucken. Ich habe in deinem Blog gesehen, du hast da schon mal was geschrieben über einen Projektleiter 2030. Und ich meine, klar, es gibt immer den Spruch, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Aber man hat ja doch irgendwie so ein Bauchgefühl, in welche Richtung sich sowas entwickeln kann. Also wenn man jetzt mal so sagt, irgendeinen Zeitraum vielleicht 10 Jahre, ne, so die Kombination aus Projektmanagement und KI. Wie ist das? Wie machen wir Projekte in 10 Jahren mit KI als Hilfestellung?
Also wir haben vollwertige Projektmitglieder in anderen Rollen in der KI. Das kann sein, das ist ein zweiter Programmierer, der Peer-Programmer ist oder der ein Co-Projektleiter ist. Das wird der Fall sein, die klare Entscheidungsbefugnisse nach einer Rollendefinition haben. Also das wird definitiv hybride Teams haben werden, also hybride Intelligenz-Teams, nämlich einmal Human Intelligence und einmal KI Intelligence. Und diese miteinander zusammenarbeiten und das wird uns in viel kleinere Teams auch bringen, also viel kleinere menschliche Teams bringen, als wir es bisher haben. Das heißt, unsere Projekte werden, die ja in den letzten vergangenen Jahren bereits durch Agilität kleiner wurden, aber auch durch andere Vorgehensweisen in Unternehmen kleiner wurden, werden sicherlich kleiner bleiben und dafür aber mit den kleinen Teams viel schneller und agiler arbeiten können. Nicht zwangsläufig agiler jetzt im Sinne des agilen Projektmanagements, sondern agiler einfach in der Geschwindigkeit und von Adaptionsfähigkeit her. Dadurch können ohne Probleme Projekte auch vielleicht nur mit 1-2 Menschen, aber vielleicht 10 KIs komplett abgewickelt werden.
Und siehst du dann, also wenn die Teams kleiner werden, macht man dann entsprechend mehr Projekte und hat dann dafür viele kleinere Teams? Oder siehst du auch, dass das die Workforce reduzieren wird? Also braucht man dann einfach weniger Menschen, um das Gleiche zu leisten?
Also ich beobachte es an meiner eigenen Aufgabe. Durch die KI ist meine Arbeitslast nicht weniger geworden. Ja. Sie ist aber besser geworden. Shit, gell? Sie ist definitiv besser geworden, weil ich einfach viel mehr Expertise mit reinbringen kann, auch von Expertisen, die ich vielleicht in dieser Tiefe sonst nicht hatte, auch viel mehr Reflexionen beibringen konnte, weil ich bin ja Bestandteil des Systems. Eine KI kann ich so prompten oder auch mit involvieren, dass sie nicht Bestandteil des Themas ist oder gerade, wenn sie im gleichen Projekt im Cloud oder sonst wo hängt oder im Copilot, sogar Bestandteil des Themas sein kann. Also ich habe da Spielmöglichkeiten, wo ich sonst vielleicht vorher externe Coaches oder Mentoren oder sonst was aus dem Unternehmen gebraucht habe, um den außenstehenden Blick drauf zu kriegen oder den Fachexperten mal einfliegen lassen, in Anführungsstrichen, für ein bestimmtes Fachthema. Das ist gar nicht mehr so da. Aber ich glaube nicht, dass es uns ersetzen wird in keiner Form. Ich glaube, spricht da auch viel dagegen. Wir haben ja den demografischen Wandel. Wir haben auch andere Herausforderungen, die gar nicht dazu führen wird, dass wir zu viele Menschen haben. Wir werden wenn wir es mal ganz groß sehen wollen, sicherlich in die Situation kommen, aber das ist ja vieles, dass wirklich unsere gesamten Jobs als solches immer weniger notwendig sein werden in der Form. Aber das liegt nicht unbedingt an der KI alleine, sondern das liegt an Robotics mit KI kombiniert. Das liegt an KIs, die mit anderen Systemen kombiniert sind. Und da wird es sicherlich schon eine große Entwicklung geben. Aber wir sehen ja selbst so große Länder wie China bauen ja massiv ab. Und wenn wir das mal über ein, zwei Generationen rechnen, dann fehlen da Millionen von Leuten, die sozusagen das auch alles versorgen müssen. Und ich bin sehr froh, dass sich das so entwickelt, weil da ist eine gewisse Hoffnung da, dass wenn wir dann mal Pflege brauchen im Alter oder sonst was, zumindest irgendein Roboter das machen kann. Weil ich glaube nicht, dass es noch Menschen geben wird, die das dann noch machen können. Und ja, da muss man sich einfach gucken und anschauen, wie sich das insgesamt entwickeln wird. Wahrscheinlich wird es so sein, dass man solche Aufgaben auch zukünftig als Mensch noch macht, aber das dann unter einem ganz anderen Aspekt, also vielleicht der besonderen menschlichen Beziehung dazu oder das so in Richtung ehrenamtlichen Denken, Volontärdenken oder so etwas. Also ich bin mal gespannt, wie unser Sozialsystem zukünftig funktionieren wird, wenn denn tatsächlich weniger Steuern einkommen, weil das Humankapital nicht mehr so viel produzieren und arbeiten wird wie früher und auch deshalb nicht mehr so viel Steuern zahlen wird.
Bei den Robotern in der Pflege können die Zuhörenden jetzt selbst entscheiden, ob sie es in die Kiste Utopie oder Dystopie stecken. Ein Blick nach Japan zeigt, ne, dort ist das glaube ich heute schon so, da wird ganz viel mit Robotik in der Pflege gearbeitet. Mhm. Klingt so, als stehen wir da nicht am Ende von einer Reise, sondern eher am Anfang. Deswegen nochmal jetzt zum Schluss gefragt, wenn man dir und deinen Themen folgen will, was für Ressourcen würdest du empfehlen? Wo kann man dir folgen? Was sind vielleicht auch noch andere Ressourcen, wo du sagst, die würde sich auf jeden Fall lohnen, da mal einen Blick drauf zu werfen?
Ja, gut, also die ganze Welt ist ja so dynamisch in dem KI-Umfeld. Da sind es natürlich nicht mehr die Medien, die man vielleicht früher so hatte, wie Bücher oder sonst etwas, sondern ich bin eigentlich der typische Lerner in der Zwischenzeit, der im Internet mal vielleicht eine Blogseite oder auch mal einen Artikel oder sowas liest, aber ich habe festgestellt, das schnellste Medium in der Zwischenzeit ist tatsächlich sowas wie YouTube, ja, wo man sich viele interessante Dinge hands-on auch zeigen lassen kann, üben kann, auch darüber reflektieren kann. Das ist für mich so das Beste und natürlich auch Podcast ist angenehm, wenn man mal irgendwo unterwegs ist, da kann man auch viel hören, da gibt es auch viele verschiedene Podcasts dazu, um auch darüber zu reflektieren, aber ich merke das an mir selber, so Bücher durchstudieren und das ist jetzt das Standardwerk für die KI für die nächsten 2 Jahre. Ich glaube, das wird so in der Form nicht mehr geben, wie wir es vielleicht.
Hast du ein paar konkrete YouTube-Kanäle oder Podcasts, die man dann als Link in die Shownotes packen können?
Gerne, ja. Also zum Beispiel, wen ich sehr gerne mag, ist der Christoph Magnussen. Das ist so jemand, der wirklich das, was wir vorher mal kurz angesprochen haben, das den HI und KI in Kombination und auch voranzubringen, das der macht es sehr schön. Der regt die Leute auch an, sich mal in nicht so komfortable Situationen zu bringen und wirklich mal selber zu coden und nicht nur einfach sagen, ach, das kann ich nicht, ich kann nicht programmieren oder sonst was. Deshalb finde ich den so gut, den kann man gut folgen. Ich hatte vorher den Namen schon mal fallen lassen, der Lars Thompson, der macht auch sehr interessante YouTube-Videos, auch in der letzten Zeit sehr viel über KI. Das ist ein Zukunftsforscher, der wirklich uns das Visionsbild auch aufzeigen kann, wo kann es hingehen. Und wenn man das so reflektorisch miteinander kombiniert, ist das eine ganz gute Sache, ja. Und ein bisschen Eigenwerbung könnte ich auch machen. Mein kostenlosen Newsletter auf meiner Homepage, markwiedmann.de. Da gibt es auch die Möglichkeit, immer wieder monatlich einmal einfach ein paar Blogartikel sich zukommen zu lassen, die absichtlich kürzer gehalten sind und dementsprechend auch schneller konsumierbar sind.
Blog ist natürlich auch noch ein gutes Stichwort. Viele haben ja wahrscheinlich die schöne Kulturtechnik des RSS-Feeds schon vergessen, aber ich werde auch den RSS-Feed zu deinem Blog in die Shownotes mit reinpacken.
Das ist lieb, dankeschön, ja. Nee, ist auf jeden Fall ein gutes Medium auch um also RSS, ich nutze das sehr gerne für andere Sachen, um Informationen nicht zu verpassen, weil die ganzen Algorithmen, die um uns rum sind und denken, sie müssten uns vorselektieren mit Wissen, das funktioniert nur eingeschränkt, ist meine Erfahrung.
Vor allen Dingen, wer es mal ausprobieren mag, KI-Tools können sehr gut mit RSS umgehen, weil es strukturierte Informationen sind und da kann man sich sehr schön thematische Zusammenfassungen bauen lassen oder Berichte zusammenstellen lassen oder sowas. Mhm. Letzte Frage, was ist so dein nächstes Lernziel oder dein nächster Lernschritt, den du jetzt angehen willst in dem Feld KI und Projektmanagement?
Also mein Clawboard habe ich jetzt seit, ich weiß gar nicht, 4-5 Wochen ungefähr. Und den will ich natürlich noch weiter triezen und dementsprechend auch noch weiter voranbringen. Aber für mich ist es immer die Herausforderung in einer geschützten Umgebung, die ich mir da nutzen kann. Also weil ich da einfach sage, da bin ich mein eigener Herr darüber, da kann ich das abseits von meinem hauptberuflichen Alltag auch austesten. Immer sozusagen das nächste Kapitel, was ich vorahne, was denn so die nächsten Themen sind in Bezug auf Führung, in Bezug aber auch auf Technologien, die uns bringen. Aber so was ganz Konkretes habe ich jetzt eigentlich nicht, sondern nur die Devise, noch weiter weg von den klassischen Agenten zu gehen, sondern zu mehr komplett autonomen Systemen zu denken, das und zu arbeiten drin auch. Und das Wichtige ist einfach ausprobieren, evaluieren und dann idealerweise auch gleich implementieren. Das ist überhaupt der Ansatz als Wichtigstes. Und jeder sollte morgens aufstehen und sagen, okay, heute während des Tages überlege ich mir einen Use Case oder beachte einen Use Case, den ich so im Tage mal feststelle, auch den habe ich noch nicht mit KI mal probiert, aber den probiere ich dann heute Abend mit KI. Weil die Realisierung in der KI ist in der Regel gar nicht so aufwendig. Es ist mehr das Thema, sich das bewusst zu machen. Ach, das könnte man auch damit machen.
So, ich glaube, viele Zuhörende setzen oder müssen einsetzen in Microsoft Copilot. Da kam jetzt gerade, ist nicht ganz Clopot, aber kam gerade die Funktion von Copilot Cowork, was vielleicht der eine oder die andere von Claude Cowork kennt. Und das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also in die Standardplattformen ziehen jetzt langsam auch diese agentischen Tools ein. Das heißt, da ist viel Fläche für Experimentieren. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht machen wir in, weiß nicht, was man bei KI sagt, ein paar Monaten, ein paar Jahren mal wieder ein Update und hören, wo du mit deinen Experimenten hingegangen bist. Also vielen Dank und viel Erfolg auf deiner weiteren Lernreise.
Danke dir, Simon, für deine Zeit und für die Einladung. Ja, und viel Spaß beim Anwendungsfall identifizieren. Tschö.
Ciao.